Die Inflation fällt fast überall laufend, geht zurück. Und wenn ich jetzt unterwegs bin im Sommer und mir die regionalen Nachrichten in einzelnen europäischen Ländern mir so anhöre, dann ist es faszinierend für mich zu hören, wie fast überall die aktuelle Regierung sich selber lobt und erzählt, wie fantastisch die Maßnahmen sind, die sie gesetzt haben und dass deswegen die Inflation zurückgeht.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Ich habe mit jemandem mich unterhalten, mit einem Politiker, der aktuell nicht auf der Regierungsseite sitzt, sondern als Oppositioneller auf der anderen Seite. Und er hat mir ganz ehrlich gesagt, es tut ihm derzeit deswegen leid, dass er nicht in der Regierung sitzt, weil er im Moment nicht die Möglichkeit hat, diese sich abzeichnende fallende Inflation als eigene sensationelle Fähigkeit zu verkaufen. Sondern, ja, er muss es von außen beobachten, wie das die Regierung macht, kritisiert natürlich die Regierung und er zeigt auf, dass für die aktuell zurückgehende Inflation nicht die Regierung wegen seiner sensationellen Fähigkeiten schuld ist oder quasi die Ursache geliefert hat. Er würde es aber genauso tun, wenn er auf der anderen Seite sitzen würde und deswegen tut ihm das leid, dass er aktuell in der Opposition ist. Es ist in der Tat so, dass die Inflation hier zurückgeht und die Gewinnerwartungen bei den Unternehmen sogar eher nach oben geschraubt werden. Im Moment ist bei diesen nach oben geschraubten Gewinnerwartungen allen voran Nvidia unglaublich weit oben. Wer noch nicht betet, der könnte möglicherweise damit anfangen, weil die Erwartungen hier so hochgeschraubt wurden. Und wenn diese Erwartungen nicht eintreffen, naja, dann wird es spaßig werden. Und gerade solche gehypte Unternehmen, man muss immer wieder zurückerinnern, dass solche Unternehmen schon mal extrem hoch oben waren und dann von diesen Werten teilweise 70% nach unten korrigiert haben. Und solche Ausschläge und Korrekturen sind immer wieder möglich. Das heißt, hier nur hinterher zu laufen, ohne eine wirkliche Strategie zu haben, kann sehr, sehr teuer werden. Aber nochmal zurück zu den Inflationsdaten. In Amerika sind die Inflationszahlen in Juni und Juli zwei Monate hintereinander mit 0,2% auf recht niedrigem Niveau, haben sich eingependelt. Euphorie ist derzeit nirgends zu sehen. Wenn ich mir so da und da Fachmedien oder auch YouTube-Videos oder Podcasts mir anschaue, dann gibt es überall Warnungen, Warnungen, Warnungen. Und somit ist die Stimmung nicht wirklich in einer Euphorie, was ja gut ist. Und dieses Goldglöckchen-Szenario, dass die Inflation zurückgeht und daneben die Wirtschaft trotzdem wächst und die Inflation aber trotzdem im niedrigen Bereich bleibt, scheint im Moment weiterhin in greifbarer Nähe. JP Morgan und die Analysten von JP Morgan sind derzeit die einzigen, die sehr klar das formulieren und sagen, Unsicherheit und Rückschläge in den Märkten sollten eher gekauft werden, als jetzt irgendwie in Panikmodus zu verfallen. Und wenn man das tiefer näher beleuchtet, was auch hinter die Inflation steckt und zum Beispiel die Wohnsituation aus der Inflationsberechnung rausnimmt, in den meisten Ländern ist die die Wohnung und die Wohnungskosten sind im Warenkorb sehr stark drinnen, bis zu 40%. Wenn man diesen Teil rausnimmt, dann ist derzeit die Inflation auch im amerikanischen Markt bereits bei 1%, also de facto nicht vorhanden. Auch die Kerninflation, die viel klebriger ist, sowohl in Amerika als auch in Europa, geht laufend zurück. Anfang des Jahres war die Kerninflation noch bei 5,3%, Aktuell liegen wir bei 2,9. Und natürlich gibt es Gefahren, dass die Inflation wieder nach oben dreht, aufgrund der Energie und aufgrund der Lohnkosten, weil die Lohnverhandlungen auch zu brutal geführt werden und die Gewerkschaften hier derzeit versuchen, auf jeden Fall sehr hohe Lohnsteigerungen zu erreichen. Aber de facto fällt die Inflation und der Jay Powell schaut ja sehr, sehr stark auf die Kerninflation. Es gibt mittlerweile schon mehrere Stimmen, die sagen, die Zinssteigerung ist jetzt am Ende, dieser Zinszyklus. Die Erwartungshaltung, dass die Zinsen nach unten gehen, die ist naiv, weil wenn die Wirtschaft stark genug ist, brauchen die Zinsen nicht nach unten gehen. Die können ruhig oben bleiben, weil die Wirtschaft das aushält. Auch wenn Einzelne von den höheren Zinsen betroffen sind, aber gesamtwirtschaftlich ist es gut, solange wir das aushalten. Wo es kritisch sein kann, das sind Zahlen, die jetzt die aufgetaucht sind von den Kreditkartenunternehmen. Die Kreditkartenverschuldung ist in Amerika auf einem All-Time-High, was auch wieder normal ist. Wir haben darüber gesprochen in einigen Podcasts vor einigen Tagen, dass an den Börsen sogenannte All-Time-Highs, also bis jetzt noch nicht gesehene Höchststände, völlig normal sind und diese All-Time-Highs wird es immer wieder geben. In einer gesunden Wirtschaft kann das gar nicht anders funktionieren, sondern da gibt es die All-Time-Highs. Und somit steigen auch die Kreditkartenschulden, die übersteigen derzeit dank Visa, Mastercard, Amex und was es da alles gibt, $1 Billion. $1 Billion. Das ist ein sensationelles Geschäftsmodell, vor allem in Amerika. Man muss sich überlegen, dass die Kreditkartenunternehmen dort im Schnitt diese Kreditkartenfinanzierungen mit 25-29% per Annoverzinsung belasten. Das wäre in Europa wahrscheinlich Wucher und da würden solche Unternehmen in der Auslage stehen. In Amerika ist das ein geschicktes Geschäftsmodell, das hier gefahren wird. Wenn man jetzt diese Zahl anschaut, dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, so jetzt bin ich überzeugt, es bricht alles zusammen, weil diese Verschuldung, die ist nicht tragbar und das können die nie zurückzahlen. Auf der anderen Seite stehen aber die Vermögenswerte. Und wenn man die zwei Themen auf die Waage legt und sagt, okay, wie hoch ist die Verschuldung und wie schauen die Vermögenswerte aus, sind die Vermögenswerte in den vergangenen Jahren viel, viel stärker gewachsen als die Verschuldung. Wenn wir 2009 die zwei Kurven als Nulllinie ansetzen und sagen, wie war die Verschuldung 2009 und wie waren die Vermögenswerte 2009 und uns danach anschauen, wie hat sich's weiterentwickelt, sind seit 2009 zwar die Kreditkartenschulden gestiegen, aber auch die Vermögenswerte sind gestiegen und zwar deutlich stärker, um mehr als 150% stärker. Also beide haben sich erhöht, aber die Vermögenswerte sind deutlich stärker gestiegen und somit muss man klar sagen, dass die Relation immer noch stimmt und parallel dazu sieht man auch in der Statistik, wie entwickeln sich die Fälligstellungen. Bei wie vielen Kreditkartenschulden haben die Unternehmen Probleme, bei wie viel Prozent tritt Zahlungsunfähigkeit ein und diese Fälligstellungen und die Zahlungsunfähigkeit sinkt in den letzten Jahren kontinuierlich nach unten prozentuell. Also obwohl die Kreditkartenschulden gewachsen sind, sind die Fälligstellungen und die nicht eintreibbaren Kreditpositionen nicht nur nicht gestiegen, die sind sogar gefallen. Und dann gibt es die nächste Thematik, die immer wieder diskutiert wird. Kommt überhaupt und wenn ja wann eine Rezession? Die Stimmen waren ja in diesem Jahr von Anfang des Jahres im ersten Quartal kommt die Rezession, dann im zweiten Quartal, dann irgendwann im dritten Quartal, im vierten Quartal oder doch dann 2024. Bank of America macht monatlich eine Befragung bei den Vermögensverwaltern und das Interessante ist, dass aktuell, wie viel waren es? 30% der Vermögensverwalter davon ausgehen, die großen Vermögensverwalter. Mittlerweile gehen also 31% davon aus, dass innerhalb der nächsten 18 Monate keine Rezession in Amerika auftreten wird. Die nächsten eineinhalb Monate heißt vor Anfang 2025 rechnen die derzeit nicht mit einer Rezession. Das würde auch bedeuten, dass in diesem Zeitraum keine Zinssenkung kommen würde. Aber was wäre, wenn die Rezession schon die ganze Zeit da wäre? Weil die Rezession kommt ja nicht auf Kommando und in allen Themenbereichen, sondern die unterschiedlichen Sektoren und Branchen haben auch unterschiedliche Rezessionszyklen, wenn es die gibt. Und das Spannende ist, dass aktuell in einzelnen Industriesparten, wenn man jetzt die Immobilien zum Beispiel hernimmt, speziell dort die Industrieimmobilien und die Büroimmobilien, dort herrscht tatsächlich schon Rezession, aber dafür gibt es andere Industriesparten, die extrem stark boomen. Wenn aber in manchen Bereichen schon Rezession da ist, dann heißt es, dass von diesem Level aus die Kurse nicht noch weiter runtergehen, sondern eher eine Bodenbildung da ist und damit gute Einstiegsmöglichkeiten da sind. August ist ja normalerweise der schwächste Monat des Jahres und parallel dazu, dass die schlechteste Zeit des Jahres dazu führt, dass negative Nachrichten stärker aufgegriffen werden, ist es auch eine gute Einstiegsmöglichkeit. Auch die Volatilität steigt normalerweise, also die Schwankungsbandbreite in August. Und das sehen wir jetzt in den vergangenen Tagen, dass die Volatilität angesprungen ist. Und wie gesagt, also dieser, ich würde mal sagen, fast ein Narrengedanke, der komplett alles auf den Kopf stellt, könnte auch da sein, dass man sagt, nicht, die Rezession braucht nicht kommen, die Rezession ist schon da in den einzelnen Themenbereichen. Und somit ist alles das, was derzeit in den Märkten sichtbar ist und die ganze Unsicherheit, natürlich begründet, weil es eben nicht alles eitel Wonne ist und es ist nicht alles Tech und es ist nicht alles künstliche Intelligenz. All diese Bereiche boomen, aber alles andere ist deutlich schwächer. Und noch eine Frage gibt's: Wie stark belasten die Zinsen tatsächlich die Wirtschaft? Die Zinsen sind ja so stark gestiegen und es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, naja, die höheren Zinsen müssen überhaupt einmal bezahlt werden. Auch hier gibt es eine Untersuchung, dass in Relation zu Wirtschaftsleistung und in Relation zu Größe der Wirtschaft die Zinsbelastungen auf einem 60-Jahrestief sind. Das heißt, die aktuellen hohen Zinsen, die wir sehen, die belasten aber gesamtheitlich die Wirtschaft nicht, weil die Relation zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapital auch selbst bei den höheren Zinsen derzeit auf einem 60-Jahrestief sind. Das bedeutet gleichzeitig, dass das Spiel mit den Zinsen von den Notenbanken her nicht wirklich wirkt. Und das bestätigt auch die Überlegung, die ungefähr vor einem Monat ich in einem Podcast angestellt habe, dass die aktuellen Maßnahmen auf der Zinsenseite in Wahrheit die Inflation nicht beeinflussen. Aber die Notenbanker sich nicht hinstellen können und sagen können, liebe Leute, es ist völlig egal, was wir tun. Wir können die Inflation sowieso nicht über die Zinsen steuern, sondern sie treten sehr selbstbewusst auf und sagen, ja, wir werden mit den Zinsen die Inflation brechen. Aber wirtschaftlich ist die Zinsbelastung auf 60 Monatstief. Und auch die Aussage, dass die amerikanische Notenbank sehr restriktiv ist und Kapital aus dem Markt rauszieht, stimmt nicht ganz, weil auf der anderen Seite immer noch Stimuluspakete, Liquiditätspakete gefahren werden und die sind sogar sehr hoch. Und das pusht zusätzlich noch einmal die Wirtschaft nach oben und kompensiert die höheren Zinsen. Das heißt, die amerikanische Wirtschaft wird von den Zinsen nicht belastet. Belastet werden nicht Dollar, Länder, also die Emerging Markets, die zum Beispiel in Dollar verschuldet sind, mit den höheren Zinsen kann die amerikanische Wirtschaft ein globales Spiel spielen und alle Märkte, die außerhalb des Dollarraums sind und in Dollar verschuldet sind, massiv unter Druck setzen. Weil die höheren Zinsen belasten nicht die Dollarunternehmen, sondern jene, die in Fremdwährung, in anderen Währungen in Dollar verschuldet sind. Nehmen wir jetzt als Beispiel nur Argentinien her. Dort sind die Zinsen jetzt wieder gehoben worden und die liegen jetzt mittlerweile, die Jahreszinsen, bei 129%, glaube ich. Und es gibt manche, die sagen, boah, super, dann muss man argentinische Anleihen kaufen. Diese Frage taucht ja immer wieder auf und deswegen habe ich gestern darüber gesprochen, dass natürlich die höheren Anleihenzinsen eine Konkurrenz für Aktienmärkte darstellen. Wenn wir jetzt auf dem aktuellen Level schauen, dann ist jetzt im Moment die Dividendenrendite bei den großen Standard & Poor's Unternehmen ungefähr 1,5% mit Risiko der Kursschwankung bei den Aktien. Wenn wir parallel dazu die amerikanischen Staatsanleihen uns anschauen, dann bekomme ich derzeit auf eine sechsmonatige amerikanische kurzfristige Staatsanleihe 5,5%. Auf der einen Seite 1,5 mit Kursschwankung, auf der anderen Seite 5,5 ohne Kursschwankung. Klar schaut das sehr sicher und sehr stabil aus, aber irgendwann muss ich mich auch als Anleger entscheiden und sagen, okay, welche Relation, welche prozentuelle Gewichtung halte ich in meinem Portfolio in Aktien und welchen Teil halte ich in Anleihen. Ich sage nicht, dass man Anleihen nicht haben sollte. Ich habe Anleihen und in vielen Portfolios haben wir die Anleihen in Relation drinnen. Erstens für die kurzfristige Liquidität, zweitens für Positionen, die wir eben nicht langfristig veranlagen wollen, sondern nur parken. Da haben Anleihen einen Sinn. Aber es gibt immer wieder Anleger, die mit einer Strategie starten und dann quasi wöchentlich oder monatlich die Portfolios anschauen und immer sich als Sieger fühlen wollen, dass sie sagen, mein Portfolio ist immer am besten im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten, die es gibt. Das heißt, sie wollen Monat für Monat immer mit diesem Blick so ein Siegerbild haben, aber das Spiel ist erst zu Ende, wenn das Spiel zu Ende ist und nicht mittendrin, und das Bild kann sich auch sehr stark drehen. Ich habe gestern auf der Golfrunde wieder so eine Situation mit meinem Sohn gehabt. Wir haben beide abgeschlagen bei einem Loch und mein Abschlag war quasi perfekt. Ich bin auf dem Fairway gelandet, mitten auf dem Platz und sauber zum Weiterspielen. Mein Sohn hat leicht verzogen und ist irgendwo in der Bumper gelandet. Nach dem ersten Schlag hätte ich mich jetzt mit der momentanen Aufnahme als quasi Sieger gefühlt und wäre besser drauf. Wir sind weitergegangen. Ich habe den zweiten Ball gespielt, war wiederum sehr, sehr gut, habe mich gut angenähert. Er hat aus der Bumper seinen Ball quasi versucht zurückzuholen, hat es nicht ideal hingelegt, aber war auf jeden Fall auch wieder näher zum Loch. Und dann gehen wir zum dritten Schlag und ich im Kopf war fast schon Sieger auf diesem Loch, sensationell, ich komme mit drei Schlägen zum Green und vielleicht mit zwei werde ich putten, also ich gehe mit vier oder fünf Schlägen vom Platz. Das war so meine Rechnung. Mein Sohn, beim zweiten Schlag nicht so ideal, hat es aus der Bumper aber eben zurückgeholt, holt es mit dem dritten Schlag so zurück, dass er schon auf dem Green landet und geht vom Platz mit vier Schlägen. Und wie ist es mir gegangen? Ich gehe von diesem Loch mit sechs Schlägen, obwohl ich bei den ersten zwei Schlägen noch als quasi sicherer Sieger dieses Lochs ausgeschaut habe. Und das ist das Gleiche auch bei den Kapitalanlagen. Momentane Aufnahmen zwischendurch können ein anderes Bild ergeben. Da ist es wichtig zu verstehen, warum ist dieses Bild so? Woraus ergibt sich das, um zu verstehen, ob meine Strategie passt, ob ich etwas vielleicht anpassen müsste, ob etwas Unerwartetes passiert. Aber damit reinzugehen, dass man erwartet, dass in jeder Situation permanent meine Aufnahme immer ein Siegerbild hergibt, das ist eine leider recht naive Erwartung. Und vor allem diese Erwartungshaltung macht sehr viele Anleger anfällig. Anfällig darauf, kurzfristig irgendwelche Spontanaktionen zu setzen oder bei Rückgängen an den Märkten Positionen rauszuverkaufen, um dann schnell woanders hin zu flüchten, das jetzt im Moment besser ausschaut. Aber das Bild kann sich innerhalb von einem, zwei Monaten wieder in die negative Richtung gehen und arbeitet wieder gegen mich. Die Aussage, die ich gestern auch wieder gehört habe, war, ich habe eine super Wohnung, die ist im Wert gestiegen, was weiß ich wie viel, 100%. Und die verkaufe ich jetzt, weil ich rechne damit, dass ich wieder eine Wohnung günstiger kaufen kann und die wir dann wieder diese Steigerung machen sollte. Und da stelle ich immer die Frage, warum ist es notwendig, mit der Zukunft so aggressiv zu wetten? Wenn die eine Wohnung da ist und die hat so eine Wertsteigerung bis jetzt erreicht und die ist vermietet und generiert Cashflow, ja dann lasse ich die Wohnung einfach arbeiten, meinetwegen. Ideal wäre es, bevor ich die Wohnung drehe, lieber die Mieter zu drehen, weil jedes Mal, wenn ich neue Mieter habe, habe ich die Möglichkeit, die Mieteinnahmen anzupassen, damit die Rentabilität dieser Wohnung nach oben zu schrauben, bevor ich so eine Position aus dem Portfolio rausnehme, um dann wieder billiger einkaufen zu können. Das ist das Gleiche wie bei anderen Investments. Wenn etwas scheinbar im Wert gestiegen ist und jemand dann verkauft, um Cash zu halten, um dann später billiger wieder einkaufen zu können. Wenn ich Cash halte, habe ich das Problem, wieder investiert sein zu müssen irgendwann. Und was ist, wenn die Kurse nicht zurückkommen? Und wir sehen auch eines, dass dadurch, dass wir eine höhere Inflation haben, sehr oft eine Seitwärtsbewegung des Marktes bereits normalerweise ein Rückgang wäre. Aber diese Seitwärtsbewegung und die steigenden oder die stabilen Preise werden aufgrund der Inflation höher gehalten. Ich habe keine wirkliche Wertsteigerung, aber ich habe auch nicht den starken Rückgang, um da wieder günstiger einkaufen zu können. Und diese Geschichte ist gestern aufgetaucht aus dem Immobilienbereich. Aber das Gleiche haben wir bei Aktien und bei anderen Investments. Die Verlockung ist immer wieder so groß, als Anleger zu sagen, naja, ich steige halt oben aus und unten wieder ein. Und rückblickend ist das immer so eine tolle, fantastische Strategie, weil man da sein Vermögen nach oben sehr stark vermehren kann. Aber nach vorne geblickt ist das eine ganz schwierige Geschichte. Und beim Versuch, genau das timen zu können, beim Versuch, ideal oben raus und unten einsteigen zu können, verlieren die meisten Anleger sehr viel Geld. Und ich weiß, das wollen viele nicht hören, gerade in einer Phase, wenn sie in einer momentanen Aufwärtsbewegung drinnen sind, dann hört sich das immer sehr mühsam an. Und ich habe jetzt gerade mit jemandem mich unterhalten, der 2020 und 2021 als Superstar sich gefühlt hat, 2022 an allen gezweifelt hat und eher massive Probleme gehabt hat, stabil in Ruhe seine Strategie zu verfolgen und alles rausschmeißen wollte und jetzt wieder sich als Hero fühlt, weil er momentan innerhalb von 3-4 Monaten in manchen Bereichen des Marktes Glücksgriffe gehabt hat, die sehr stark waren. Und jetzt zieht er überall alles ab und rennt wieder nur dieser Hype-Geschichte hinterher. Da kann ich immer nur sagen, das Leben ist einfach zu kurz, um rein nur mit Zockerei sich nervlich fertig zu machen. Und wenn wir die langfristigen Entwicklungen anschauen, sind die soliden zusammengestellten Strategien deutlich, deutlich besser, angenehmer, lebenswerter. Und ich muss dann nicht mit allen Zuckungen des Marktes permanent mit einer Reaktion von meiner Seite reagieren. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich in den heutigen Tag. Freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.